Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Es ist Triple Crown Event Zeit. Die UK Championship im Barbican Center von York eröffnet ihre Pforten. Morgen bzw. heute, je nachdem wann ihr diesen Podcast hört, geht es los mit dem ersten der drei wichtigsten Turniere einer jeden Snooker-Saison. Und darüber müssen wir sprechen und das tun wir hier bei Total Clearance. Nicht nur, indem wir auf die 16 Erstrunden-Matches schauen, sondern indem wir auch nochmal einen kleinen Blick zurückwerfen auf die letzte Qualifikationsrunde in Leicester, die ja gestern zu Ende gegangen ist, und auf die Auslosung der ersten Runde. Damit herzlich willkommen zu Total Clearance. Es begrüßen euch Kati Hartinger und Christian Oehmicke. Und erstmal begrüßen wir ganz herzlich Kati. Hallo Kati.
Hallo Christian. Ich muss sagen, die UK Championship Restrukturierung hat bei mir bisher funktioniert, weil ich habe richtig Gänsehaut bei dem Gedanken, dass einfach die Leute, die sich jetzt qualifiziert haben, durch diese brutal harte Quali erfolgreich gegangen sind, dass die jetzt einfach auf die Top 16 gesetzten Spieler treffen. Also wir starten jetzt die UK Championship so richtig morgen oder heute und da sind jetzt einfach die 16 Top-Gesetzten und die 16 Qualifikanten und es geht jetzt richtig zur Sache. Also das hat bei mir sehr gut funktioniert. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ja, das funktioniert. Ich muss nur jegliche Logos und jegliche Posts ignorieren, in denen dann, wenn auch noch schlimmer, sogar das Handle von Mr. Q Bingo mit drin ist. Dann funktioniert das ganz gut.
Ja, wir hatten ja mal Snooker-Bingo, ne, vor 10 Jahren oder noch weiter in der Vergangenheit. Das war mal ein großer Hit. Vielleicht wäre das eigentlich die Gelegenheit, das wieder zurückzubringen. Das war ein harmloses Spiel, bei dem man so die typischen Kommentatoren-Sprüche von der BBC zusammengeschrieben hatte, ne? Und das war dann eben das typische Bingo, ne? Wenn der wieder was gesagt hat, was aus dem Phrasenschwein, dann hat man da ein Kreuzchen setzen dürfen. Also das war ein ziemlicher Spaß damals. Und ich versuche daran zu denken, wenn ich Mr. Q Bingo lese. Ansonsten ist es schon ein bisschen peinlich. Ich meine, dieses Logo, zumindest für die Quali, sah auch aus, als hätte man das mit Paint gemacht. Oder so damals, als man neu frischen Computer zu Hause hatte und alles war ganz aufregend. Da hat man so, ich weiß nicht, oder so Microsoft Word Schriftarten mal ausprobiert. Also ganz interessant. Retro.
Ja, stimmt, an die Zeiten erinnere ich mich auch noch, als ich auf Windows 95 Computer bei meinen Großeltern eine Runde Flipper, eine Runde Solitär und dann ein bisschen in Word mit den Word Arts rumspielen. Oh Gott. Naja, egal, lassen wir das. Wir reden einfach mal über Snooker, denn das können wir viel besser, und als uns über Sponsoren zu unterhalten. Und da müssen wir über die letzte Quali-Runde reden. Die 16 Gesetzten standen ja vorher fest. Jetzt gab es 16 Spieler, die sich durch die Quali mühlen, durch 4 harte Runden teilweise durchgekämpft haben. Und man muss sagen, am Ende sind es dann doch, bis auf wenige Überraschungen oder so ein paar Spieler auch aus den unteren Weltranglistenregionen, Spieler, die man dort auch durchaus erwartet hat, bis auf ein paar Ausnahmen vielleicht.
Ja, das stimmt. Gleichzeitig würde ich trotzdem sagen, dadurch, dass sich jetzt Ken Doherty auch nicht qualifiziert hat, haben wir doch eine recht hohe Quote an Spielern, die BBC-Kommentatoren noch nie gesehen haben vielleicht. Vielleicht das letzte Mal vor 6 Jahren gesehen haben, als er doch damals einmal gegen Ronnie O'Sullivan gespielt hat. Also in diesem Sinne, Grüße gehen raus. Wollen wir auch wirklich diese letzte Quali-Runde nochmal zusammenfassen, damit unsere Experten von der BBC, und da braucht man nicht gendern, weil das sind immer die Herren, da eine gute Vorlage haben. Die hören uns natürlich auch regelmäßig.
Absolut. Wir haben auf eigentlich ein paar mehr Überraschungen gehofft, sind wir ehrlich. Vor allem eine Riesenüberraschung wäre es ja tatsächlich auch gewesen, da treten wir ihm jetzt, glaube ich, nicht zu nahe, wenn wir das so formulieren, wenn sich Lukas Kleckers für die UK Championship qualifiziert hätte. Und wie gut waren seine beiden Auftritte gegen Rod Lawler und vor allem gegen Ryan Day? Und dann dachte ich, ich hatte danach schon so eigentlich so ein unangenehmes Gefühl, weil man dann eigentlich denkt, ja, okay, wer Ryan Day schlägt, der muss, sorry Kati, ja eigentlich dann auch Ben Woolaston schlagen. Aber es ist genau das eingetreten, was ich so ein bisschen befürchtet habe. Da bekam der gute Lukas kein Bein auf den Boden.
Ja, da hat es bei mir wirklich auch angefangen mit den großen Gefühlen für die UK Championship, mit der Gänsehaut, weil ich mir dann eben wirklich dachte, wow, wenn der Lukas das jetzt gewinnt, dann ist der im Draw, dann spielt er gegen einen der Top 16 gesetzten Spieler bei der UK Championship. Wahnsinn. Und leider waren wir dann, sobald das Spiel anfing, schnell dabei, dass dieser Traum mir wieder vergangen ist. Und ich freue mich natürlich für Ben Wollaston, der da ein sehr souveränes Spiel hingelegt hat, aber auch jetzt kein Glanzstück, ne? Es war ein hartes Stück Arbeit für den Ben, obwohl er 6-1 gewonnen hat, weil das doch immer wieder sehr lange taktische Duelle waren, wie man es eben von Lukas Kleckers auch kennt. Also beide gut drüber über den 25 Sekunden durchschnittlicher Stoßzeit. Breaks waren nicht das Kennzeichen dieses Matches. Wir haben Lukas Kleckers, der sogar das höchste Break gespielt hat mit der 1,71, die er da plötzlich rausgeholt hat, um sich den dritten Frame zu holen, obwohl Ben Wollaston da schon 50 Punkte hatte. Also das war mal nice, das war mal richtig gut. Da haben wir wieder gesehen, okay, der kann Ryan Day schlagen und so weiter und sogar Rod Lawler. Aber ansonsten war es Ben, der eine 60 gespielt hat, eine 54 und sonst wirklich eher kleine Breaks, um den Lukas doch so deutlich auf Distanz zu halten. Und da fragt man sich schon, wenn jemand so viele Anläufe braucht, um immer auch die Frames zu gewinnen, wenn es teilweise auch auf die Farben geht, dann frage ich mich schon, wieso kann da der Lukas nichts gegenhalten, wenn er doch den Ryan Day so in Schach gehalten hat. Aber da muss man dazu auch sagen, das ist halt auch eine Stärke von Ben Wollaston einfach. Dann, immer wenn der Lukas Kleckers versucht hat, den in ein taktisches Duell zu verwickeln, dann hatte der Ben einfach diese Geduld. Der hat die. Der macht das nicht unbedingt gerne. Der wird mir wahrscheinlich in 4 Jahren noch von diesem furchtbaren Match erzählen und wie lange das alles gedauert hat, obwohl es doch 6-1 war. Aber der hat am Tisch die Geduld, der spielt das dann einfach mit. Und ja, gut, wenn du ihn halt versuchst zu snookern, dann snookert er dich zurück und dann machen wir das halt noch 10 Runden lang. Ich glaube, das ist das Training mit Mark Selby, was sich da auch auszahlt. Der hat da die Geduld, der wartet und wartet und klaubt sich Punkte zusammen und dann hat er eben sehr, sehr deutlich 6-1 gewonnen.
Der Lohn wäre ein Duell im Barbican Center in York, Montag 14 Uhr mit Barry Hawkins gewesen. Nun bekommt das Ben Wollaston. Sehr schade, vielleicht eine riesengroße vergebene Chance, aber nichtsdestotrotz 7.500 Pfund jetzt mitgenommen für die Woche, für zwei sehr gute Matches, also auch durchaus nicht komplett daneben gegriffen. Aber man nimmt sich natürlich ein Stück weit dann auch wieder Selbstvertrauen weg mit so einer deutlichen Niederlage. Ein paar andere, vielleicht Favoriten in Anführungsstrichen oder zumindest höher platzierte Spieler, die jetzt rausgegangen sind, sind so David Gilbert, der Kati sicherlich vollkommen überraschend mit 5 zu 6 an Jamie Clark gescheitert ist. Wer das Match gesehen hat, also klar kann man gegen Jamie Clark verlieren, der war bei der Weltmeisterschaft schon dabei. Ich will dem nicht zu nahe treten, aber was David Gilbert phasenweise in diesem Match gespielt hat, war katastrophales Snooker. Also Jamie Clark hat eine, sagen wir, okay Leistung ausgereicht, um David Gilbert immer wieder vor Probleme zu stellen.
Ja, das war ganz komisch. Dabei hatte David Gilbert eigentlich nur, ne, das wollte der so gut anfangen, hat nämlich 69 Punkte gemacht in einem Break im ersten Frame, hat den Frame noch verloren. Also das war ja schon überhaupt das Ding, wie das Match schon losging mit diesem Drama. Und es wurde immer mehr Drama, Christian, ne? Also die ersten Frames, da hatte vor dem Mid-Session-Interval eigentlich in jedem Frame immer eine Chance. Das ging eigentlich fast den ganzen Abend auch so weiter. Dann, es war ein sehr, ja, nervös fand ich es aber auch eigentlich nicht. Aber es war ein sehr seltsames Match, dadurch, dass immer so unnötiges Drama eigentlich aufkam. Also das war wie so eine schlechte Soap, möchte ich fast sagen, dieses Match. David Gilbert eigentlich noch der Typ mit den Breaks, ne? Aber Jamie Clark hat dann am Schluss ein einziges 62er-Break zum Sieg gereicht. Das kam auch erst in Frame 9. Also ein sehr, sehr, sehr interessantes Match. Ich habe das gerne gesehen. Aber ich konnte mir trotzdem irgendwie keinen Reim drauf machen, was da jetzt passiert ist, was mit David Gilbert los war. Aber Hut ab vor Jamie Clark. So ein komisches Match musste er erstmal gewinnen.
Ja, absolut, natürlich. Muss es dann auch durchziehen. Das hat er getan. Zweiter Waliser hat sich ebenfalls qualifiziert, Jamie Jones mit einem 6-4 über Jack Schulte. Matthew Selt ist dabei, 6-3 gewonnen gegen Liu Haotian. Anthony McGill 6-2 gegen Anthony Hamilton und eine Katastrophenauslosung erwischt dann, werden wir gleich drüber reden. Nopon Sein Kam 6-4 gegen Vuisa. Tepcha Onu 6-3 gegen Ricky Warden. Hat mich natürlich sehr für Teppi gefreut, aber auch ein bisschen schade für Ricky Warden. Den hätte ich gerne bei der UK Championship dabei gehabt.
Den hätte ich auch super gerne dabei gehabt. Eigentlich immer, egal bei welchem Turnier, in welcher Runde möchte man eigentlich den Ricky Walden dabei haben. Aber gut, gegen den fünfmaligen German Masters Champion ist es halt schwer und auch schön, dass der Tepcha Onu auch mal wieder abliefert. Ne? Und wir sehen, dass er sich was ausrechnet. Der will mitspielen bei den ganz, ganz Großen bei dieser UK Championship. Woran sehen wir das? Er hat aufgehört das Match mit einem Century Break, eine 102. So macht man das. Das ist das Zeichen eines großen Spielers. Möchte an der Stelle auch sagen, dass der Ricky Warden eine 130 rausgehauen hat im Frame zuvor. Also und davor auch noch eine 108. Also das war ein sehr munteres Match. Das war wirklich ein Gegenstück zu den anderen beiden Matches, die wir jetzt besprochen haben. Weil da haben mal Leute mehr als drei Bälle am Stück gelaucht, Christian, oder? Und dann war nicht jeder Frame so komisch und dann hier nochmal und da nochmal. Also das war ein leicht zu sehendes Snooker-Match. Das war wie so ein Urlaub im Vergleich zu den anderen da. Ja, schön für Tepcha Onu, dass er auch hier nicht immer nur den Nop-on-Sign-Kam den Vortritt lässt, sondern auch jetzt mal hier mit dabei ist bei der UK Championship Hauptrunde.
Absolut. Fünf chinesische Spieler haben auch das Hauptfeld noch erreicht. Fan Zhengyi 6-5 gegen Michael White. Ding Junhui 6-3 gegen Robbie Williams. Pang Yongshu hat Craig Stedman, der hier als Amateur einen fantastischen Lauf hingelegt hat, mit 6-2 den Zahn gezogen. Yuan Zijun, Ken Doherty mit 6-3 geschlagen und Zhu Yulong in einem hart erkämpften 6-5 gegen Ian Burns den Platz gesichert. Außerdem dabei Hossein Wafai nach einem 6-4 über Scott Donaldson. Und Elliot Slezza nach einem 6-3 gegen David Lilly. Die größte Überraschung war vielleicht, dass Joe Perry ausgeschieden ist mit 4-6 gegen Mark Joyce. Mark Joyce auch tatsächlich der am niedrigsten platzierte Spieler, der es ins Hauptfeld geschafft hat. Kann man da von einer Überraschung reden? Ich weiß es nicht so genau.
Ah, Joe Perry, wir wissen, dass er nicht mehr die Konstanz hat, aber trotzdem hätte ich ihm das zugetraut, dass er hier den Mark Joyce schlägt. Der hat einfach gegen Ende des Matches dann nachgelassen und dann wurde es so ungenau bei Joe Perry irgendwie und Mark Joyce hat das ausnutzen können. Am Anfang waren die absolut auf Augenhöhe, ne? Joe Perry auch mit einem schönen Century Break. Ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ich freue mich jetzt nicht unbedingt über dieses Ergebnis, weil ich hätte den Joe Perry da schon sehr, sehr gerne auch im Hauptfeld gesehen und Mark Joyce, ja gut, ich meine, seine Mutter ist auch enttäuscht. Wir beide haben jetzt auch einen WhatsApp-Chat am Laufen. Ja, also ist vielleicht jetzt nicht die schönste Überraschung, aber ja, eine der überraschenden Überraschungen.
Wir wollen in diesen WhatsApp-Chat rein, Kathi, wenigstens als Zuschauer. Nimm uns rein. So, den letzten Platz hat dann, und das freut mich wiederum sehr, Joe O'Connor bekommen. Vielleicht auch als Überraschung, wenn man so möchte, mit 6-3 gegen Stephen Maguire sich den Platz gesichert. Und das war ein Match mit dieser weltberühmten Paket-Theorie.
Ja, wunderbar, die darfst du jetzt gleich erklären. Aber für mich ist das wirklich das Match, wo wir jetzt sagen, okay, die BBC-Kommentatoren haben Joe O'Connor noch nie spielen sehen, obwohl der so gut unterwegs war letzte Saison. Aber den wird niemand kennen. Ja, den muss man ja auch nicht kennen. Der ist ja, ich bitte dich, völlig unter ferner Liefen. Nein, ist doch ein super Spieler, hat uns sehr viel Spaß gemacht, eben gerade letzte Saison. Und da freue ich mich auch, dass er jetzt wieder auftaucht und ja, den Steve Maguire geschlagen hat. Und Steve Maguire hat ja auch für viel Furore gesorgt, mal wieder die letzten Wochen, am Tisch, glücklicherweise. Und ja, Joe O'Connor ist da stabil geblieben. Jetzt darfst du die Päckchen erklären, Christian.
Auch das ist eigentlich relativ schnell erklärt. Joe O'Connor gewann die ersten 4 Frames, dann gingen 3 an Maguire und die letzten 2 wieder an Joe O'Connor. Ja, berühmte Päckchen-Theorie. Frames werden selten in einem Rutsch hintereinander weg an unterschiedliche Spieler vergeben, sondern meistens in Paketen an Spieler. Das ist halt so eine lustige Theorie, weil entweder passt die auf ein Match oder passt halt nicht. Von daher kann man davon keiner Gesetzmäßigkeit ausgehen. eine so eine dieser schönen Snooker-Anekdoten, wenn man so möchte. Steve Maguire, zumindest sind wir uns einig, hat den Start verschlafen und hat sich zu spät in diesem Match dann gemeldet. Und das ist gut für Joe O'Connor. Ich muss ja sagen, ich weiß ja, viele wissen ja immer nicht so, wann genau sind sie Fan von irgendeinem bestimmten Spieler geworden. Ich weiß es noch genau, und das lag gar nicht daran, dass Joe O'Connor gutes Snooker gespielt hat. Im Gegenteil, der hat grauenhaft gespielt in einem Match gegen Lukas Kleckers, der genauso grauenhaft gespielt hat. In Fürth habe ich die beiden gesehen. Und so, der war mir irgendwie sympathisch und seitdem mag ich den. Und inzwischen kann er ja auch deutlich besser Snooker spielen. So, jetzt habe ich genug geredet, Kati. Joe O'Connor trifft auf John Higgins in der ersten Runde in York. Kann er dann eigentlich gleich schon wieder sagen, und dazu habe ich mir jetzt die Mühe gemacht, mich hier durch die Quali zu quälen?
Naja, komm, also da haben wir jetzt alle Gänsehaut und freuen uns. So ein Spiel gegen John Higgins ist doch wirklich, also dafür hat sich doch die Mühe gelohnt. Und wenn du da zu null verlierst, was gegen John Higgins passieren kann, dann hast du trotzdem eine gute Zeit gehabt, oder? Also das darf man jetzt nicht so dogmatisch sehen, ne? Du hast dich jetzt hier qualifiziert, du bist dabei, es gibt nur zwei Tische. Es ist doch eine super Geschichte. Und warum sollte er nicht auch immer gewinnen? John Higgins, den kann man auch müde spielen und den kann man auch besiegen. Und das halte ich bei Joe O'Connor nicht für ausgeschlossen. Ich meine, der, wie gesagt, letzte Saison hat er uns begeistert. Der hat was drauf, der hat sich hier zurecht qualifiziert. Also da geht einiges. Aber weil du jetzt so schön emotional hier deine Geschichte mit Joe O'Connor erzählt hast, wollte ich vielleicht auch nochmal direkt Werbung machen, weil Weihnachten vor der Tür steht. Naja, fast, ne? Gut, einen Monat noch bis Heiligabend. Wir haben ja bald auch wieder Snooker in Deutschland. Und da könnte man sich noch Tickets besorgen für Berlin, weil das sind wirklich die Momente. Wir wissen jetzt natürlich noch lange nicht, wer sich qualifiziert, aber das sind wirklich die Momente, wo man neue LieblingsspielerInnen entdecken kann. Und das lohnt sich. Auch neue LieblingsschiedsrichterInnen kann man da entdecken. Also schaut vorbei, ne? Kann man an der Stelle nur sagen. Jetzt UK Championship ist halt in England, aber in Berlin haben wir bald auch wieder was am Laufen.
Sehr gut. Wir schaffen es auch in der UK Championship-Vorschau. Werbung fürs Tempo drum zu machen. Super, finde ich klasse. Und Joe O'Connor ist ja vielleicht auch dabei, im Finale dann gegen Tapchai Onu. So, der trifft übrigens auf Robert Milkins und ja, weiß, glaube ich, auch nicht so ganz, was er mit dem Draw anfangen soll. Und es geht einigen anderen Spielern, glaube ich, ganz ähnlich. Ich glaube, Mark Allen wird sich erstmal verwundert die Augen gerieben haben und sich gedacht haben, hey, okay, ich bin ja gesetzt als an Nummer 1 für dieses Turnier. Und auf wen trifft er? Auf die Nummer 1 der Ungesetzten.
Ja, das ist schon ein bisschen seltsam auf so vielen Ebenen, oder? Der Mark Allen so stolz, hier die Nummer 1 auf der Setzliste zu sein. Und zu Recht hat er auch schon gepostet, ne? Und dann bringt dir so gar nichts. Dann bringt es dir so gar nichts versus Nummer 2 oder was auch immer. Na, weil du Ding Junhui im Draw erwischt. Und wir wissen ja alle, dass Ding Junhui am Schluss im Finale landen wird. Ja, aber es ist auf der anderen Seite jetzt aus Fansicht, aus neutraler Fansicht, wirklich ein sehr, sehr cooler Draw. Ich möchte fast behaupten, der beste Draw seit Jimmy White gegen Stephen Henry in der WM-Quali, oder? Also das erschien doch auch extrem unwahrscheinlich, dass die beiden jetzt hier aufeinandertreffen und das Vorjahresfinale wiederholen in der ersten Hauptrunde. Ja, extrem seltsam, aber auch extrem sehenswert. Und das ist ja auch gleich jetzt am Anfang, ne? Also da darf man jetzt nicht zu lange schlafen, nicht wie Steve Maguire in seinem Quali-Match, ne? Da muss man direkt von Anfang an am Start sein.
Ja, absolut. Fantastisches Auftaktmatch für die UK Championship. Mark Allen gegen Ding Junhui. Parallel wird dann Mark Williams gegen Fan Zhengyi laufen. Und der Vorteil für Stephen Hendry ist ja auch, ich bin mir sicher, Ding Junhui, den kennt er, den hat er schon irgendwo mal spielen sehen.
Hoffentlich, ja.
Am Abend, morgen oder heute, je nachdem, wann ihr es hört, gibt es dann Tom Ford gegen Noppon Sein Kam, auch hochinteressant. Und Karen Wilson gegen Jamie Clark. Als ich die Auslosung gesehen habe, dachte ich, okay, das könnte jetzt genau ein Draw sein, was Karen Wilson mal so ein bisschen braucht. Weil ich muss sagen, von fast allen Top 16 Spielern sind Karen Wilson und Neil Robertson eigentlich die, die aktuell am meisten unter Druck stehen, meiner Meinung nach.
Ja, das stimmt. Und ich meine, Neil Robertson, also ist für mich sogar nochmal in einer anderen Liga, weil bei dem wundere ich mich langsam, dass der noch unter den Top 16 dabei ist. Ne? Gegen Zhu Yulong hat es ihn erwischt und Aber das ist eigentlich auch ein interessantes Duell, weil Xu Long ist für mich auch jemand, der jetzt hier dringend mal wieder was beweisen muss. Also ich glaube, das ist so das Dampfkessel-Duell. Der Karen Wilson gegen Jamie Clark. Jamie Clark kann große Namen schlagen. Jamie Clark war auch schon im Crucible, aber es ist trotzdem vielleicht jetzt ein Draw, den man sich gewünscht hat als Top-16-Spieler. Tom Ford gegen Knopf und Seinkamp, also da treffen Gemüter aufeinander, die unterschiedlicher nicht sein könnten. und das wird irgendwie explodieren, habe ich das Gefühl, dieses Match. Bin ich auch gespannt, was dann auf dem TV-Tisch landet. Ja, weil Karen Wilson, wir kennen das Problem, dass er nie auf dem TV-Tisch, also auf dem Haupttisch, ne, sind ja alles natürlich, es gibt ja bloß zwei Tische, aber Karen Wilson wird oft übergangen und für so einen Tom Ford gegen Knopf und Seinkamp, da hätte ich auch eigentlich fast Lust, das Karen Wilson gegen Jamie Clark Match zu übergehen, aber mal schauen, was die BBC macht.
Wird interessant. Also zumindest, wenn man so vom Durchschnitt der Weltranglistenpositionen angeht, wäre Tom Ford gegen Knopf und Seinkamp höher als jetzt Jamie Clark und Karen Wilson. Die Robertson hast du schon angesprochen, der ja gegen Xu Yulong spielt. Der ist aus mehrerlei Hinsicht, ja nicht nur wegen so langsam ein bisschen auf die Weltrangliste zu schauen, gefährdet, sondern vor allem ja auch, weil die UK Championship jetzt für ihn tatsächlich die letzte Möglichkeit ist, dieses Jahr noch ein Turnier zu gewinnen. Und das sage ich deshalb, weil er nicht für die Scottish Open qualifiziert ist und auch beim Shootout nicht gemeldet hat. Und das sage ich deshalb, weil es das erste Jahr seit 2006 wäre, dass Neil Robertson keinen Titel holt.
Ja, ist fast unvorstellbar. Aber es kann passieren und ich glaube, von allen Karriere-Tiefs, die man so haben kann, ist jetzt diese Serie reißen zu lassen doch noch annehmbar, oder? Also wenn du jetzt irgendwas aussuchen müsstest, dann vielleicht, dass diese Serie reißt. Also ich glaube, damit kann Daniel Robertson gut umgehen. Aber natürlich, der Druck ist da und Mark Selby hat schon performt unter dem Druck. Wir erinnern uns. Also ja, Neil Robertson, da gucken wir jetzt alle sehr, sehr gespannt zu.
Ja, allein die Bilanz der letzten Monate spricht nicht unbedingt für ihn. Und er hat tatsächlich dann auch kein leichtes Draw auf dem Weg. Nächster Gegner wäre vielleicht John Higgins oder Joe O'Connor. Aber noch ein paar interessante Erstrundenpartien gibt es auch. Unter anderem ja Ronnie O'Sullivan gegen Anthony McGill. Wobei da für mich fast die größere Frage ist, spielt Ronnie O'Sullivan denn tatsächlich mal ein Turnier in Europa?
Christian, da fragst du mich jetzt so viel. Aber ich meine, also man ist ihm ja, er spielt am letztmöglichen Tag. Das ist ja das, was Ronnie O'Sullivan gerne mag. Er spielt interessanterweise nachmittags. Das hat mich jetzt doch ein bisschen gewundert. Aber vielleicht nimmt man da den chinesischen Markt noch besser mit. Und er spielt zeitgleich mit John Higgins. Also ich meine, wenn ich die BBC bin und mich hier querstelle, dass es längere Halbfinals gibt, die Fans sich wünschen und so viel irgendwie mal reinrede in diese Turniere, basierend auf der langen Geschichte und dem Support für Snooker, den man eben vorzuweisen hat in der BBC, dann würde ich doch eigentlich nicht Ronnie O'Sullivan und John Higgins gleichzeitig spielen lassen bei der UK Championship, oder? Sondern da, ich sag mal, so ein typischer BBC-Move wäre doch jetzt da den Barry Hawkins reinzuwerfen in die Ronnie O'Sullivan-Session auf den anderen Tisch. Also das hat mich wirklich verwundert.
Ja, ich glaube aber, sie machen das tatsächlich jetzt häufiger, dass Ronnie O'Sullivan am Nachmittag ist. Ich weiß nicht, ob das nochmal ist, um Ticketverkäufe anzukurbeln oder wie du gesagt hast, für den chinesischen Markt. Aber das ist durchaus ein Trend in der letzten Zeit, dass O'Sullivan vor allem nachmittags spielt. Wir werden sehen, ob er antritt. Anthony McGill auf jeden Fall ein sehr unangenehmer Gegner, glaube ich, für Ronnie O'Sullivan. Dann haben wir Sean Murphy gegen Hossein Wafai, auch unheimlich interessantes Duell und für Sean Murphy unheimlich hohes Potenzial, hier in der ersten Runde rauszugehen.
Ja, das hat er aber eigentlich immer, oder, der Sean Murphy, würde ich sagen. Also, okay. Ich meine, die Frage ist, wie viel Kös bringt er mit? Aber ansonsten, Sean Murphy kann ich jetzt gar nicht mehr einschätzen, weil so wie er sich präsentiert, spielt er eine Hammer-Saison, aber eigentlich jetzt gar nicht so unbedingt. Also wie immer wird das eine Frage sein, welchen Sean Murphy wir hier sehen und wie Hossein Wafai damit umgeht, jetzt wieder bei einem Riesenturnier gegen einen Top-Spieler auf der großen Bühne zu spielen. Das ist ja auch Sonntagabend zur Primetime. Also wir wissen, das letzte Mal hat das mit den Triple Crown-Sachen jetzt nicht so wahnsinnig gut funktioniert bei ihm. Also der hatte auch noch eine Rechnung offen.
Ali Carter wird auf Matthew Sell treffen, Zhang Andar auf Elliot Slesser, Weltmeister Luca Brissell gegen Yuan Zijun. Auch interessant, keine leichte Aufgabe für den Weltmeister. Und ich glaube, damit haben wir jetzt eigentlich relativ viel und relativ gut über das Draw gesprochen. Wer am Ende das Turnier gewinnt, sind wir uns, glaube ich, einig, ist uns relativ egal. Aber es wird einer der Top-Spieler sein. Darüber sind wir uns, glaube ich, einig.
Was? Wieso? Aber wir haben doch tolle Qualifikanten. Zählst du die jetzt unter die Top-Spieler dazu? Oder?
Also, selbstverständlich. Komm. Es sind ja theoretisch genommen die 32 aktuell besten Spieler, so möglicherweise.
Ja gut, dann bin ich wieder an Bord. Ja, weil ich möchte eigentlich schon, dass das ein Qualifikant gewinnt. Außer jetzt vielleicht Ding Junhui, ne? Man kennt mich. Aber ich Joe Connor oder sowas oder Juan Cijun. Also endlich mal ein Titel für Spanien. Also da ist viel, viel drin. Gibt einige von den Top-Spielern, die sich beweisen müssen. Aber ja, im Grunde ist es dann am Ende doch wieder egal. Und Ding Junhui steht im Finale. Das ist schon gesetzt. Größte Chance auf das Freilos hat Anthony McGill. Und alles dazwischen wird sich ergeben.
Und wir werden sehen, Mark Joyce vielleicht, der auch so ein Kandidat, trifft auf Max Selby in der ersten Runde. Oder Jamie Jones trifft auf Jack Lisowski. Judd Trump trifft auf Pang Yong-Shu. Also hochinteressante Duelle, die wir da haben. Bisschen was gab es auch noch nebenbei. World Snooker Tour hat ein paar Turniere verschoben. Die World Open? Ja. Sind ein bisschen nach hinten gewandert und auch die Six-Weltmeisterschaft. Und damit die Chance für Ding Junhui nochmal Weltmeister zu werden, ist erstmal postponed, wie es so schön heißt. Wissen wir jetzt dann natürlich nicht so viel mit anzufangen. Müssen wir schauen, wann das dann kommt, Kathi.
Ja, also ich meine, jetzt wissen wir offenbar, dass auch wenn der Kalender schon draußen ist und wir ja diverse Platzhalter abgewartet haben für Mystery Event 1-5, dann sind wir jetzt immer noch gut beschäftigt, damit nachzuraten, warum jetzt was wieder verschoben wurde. Ja? Also es ist, es bleibt sehr spannend, wie immer in der Snooker-Welt. Ob das jetzt eine gute Entwicklung ist, das müssen wir abwarten.
Wir warten ab und wir werden es sehen und werden die UK Championship natürlich hier bei Total Clearance dann auch entsprechend begleiten. Wenn vor allem morgen oder heute Mark Allen gegen Ding Junhui in die Titelverteidigung reingeht, hochinteressante Matches gleich von Beginn an. Nur zwei Tische, Best of 11, schön lange Distanzen also, wobei die Halbfinals länger sein könnten. Kleine Erinnerung an dieser Stelle nochmal. Und wir werden hier bei Total Clearance natürlich über alles sprechen. Kathi und Chris sagen tschüss, bis zum nächsten Mal.
Die Formel-1-Saison 2026 wirft ihre Schatten voraus und Starting Grid ist natürlich auch diese Saison ganz nah dran. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, werden euch jede Woche Montag auf den neuesten Stand rund um die Königsklasse bringen, euch unterhalten, informieren und natürlich auch zu Wort kommen lassen. Das heißt, wir wollen auch regelmäßig eure Stimmen hören, eure Meinungen hören und diese werden wir in den Podcast einbinden. Von den Autopräsentationen über die Testfahrten, die Saisonvorschau, Rennanalysen, Interviews, all das wird es auch im 10. Jahr von Starting Grid geben. Deswegen abonniert ihr am besten den Podcast, wo immer es Podcasts zu hören gibt. Und seid jeden Montag wieder mit dabei, wenn es heißt
Starting Grid. Keep racing.
Total Clearance. Der Snooker-Podcast mit Kathi Hartinger und Christian Oemeke.